Evangelische Gemeinschaft Homberg. Predigt. Heute mit Bernd Romeike.
Ja, wenn heute Geburtstagsfeier der Gemeinde Jesu ist, die Geburtsstunde der Gemeinde Jesu in dieser Welt beginnt nicht damit, dass hier ein Gemeindezentrum eingeweiht wird. Es ist auch nicht, wie man so meinen könnte, die Herausgabe, das Erscheinungsdatum des vollständigen Neuen Testaments, so mit Dünndruck und Goldschnitt und Vorstellung im Buchhandel, jetzt ist es vollständig, jetzt ist die Gemeinde Jesu da. Geburtsstunde der Gemeinde ist, dass die Jesus-Nachfolger erfüllt werden vom Heiligen Geist, dass er in ihnen und in ihrer Mitte Wohnung nimmt. Was bedeutet das eigentlich für uns so als Gemeinde? Woran machen wir fest, dass wir Gemeinde sind? Wir definieren uns ja gern als evangelisch. Wir gründen uns auf das Evangelium und das Buch der Bibel ist uns ganz wichtig. Oder wir machen es fest an irgendwelchen Häusern. Auf vielen Gemeindebriefen und Internetseiten, da macht man ein Bild vom Haus. Da ist da, wo wir uns treffen. Das ist der Ort, wo wir zusammenkommen. Was bedeutet das eigentlich, dass die Gegenwart Gottes in uns das Entscheidende ist? Was hat Pfingsten mit Weihnachten zu tun? Weihnachten heißt, Gott wohnt mitten unter den Menschen. Gott wird Mensch, lässt sich in so eine Futterkrippe legen. Er wohnt mitten unter uns Menschen. Pfingsten heißt, er wohnt in uns, kommt uns also noch näher, als er uns damals in Bethlehem gekommen ist. Apostelgeschichte 2. Als das Pfingstfest kam, waren wieder alle zusammen, die zu Jesus gehörten. Plötzlich kam vom Himmel her ein Rauschen wie von einem starken Wind. Das Rauschen erfüllte das ganze Haus, in dem sie sich aufhielten. Dann erschienen ihnen etwas wie züngelnde Flammen, die verteilten sich und ließen sich auf jeden einzelnen von ihnen nieder. Alle wurden vom Heiligen Geist erfüllt. Sie begannen, in fremden Sprachen zu reden, ganz so, wie der Geist es ihnen eingab. In Jerusalem lebten auch einige fromme Juden aus aller Welt, die sich hier niedergelassen hatten. Als das Rauschen einsetzte, strömten sie zusammen. Sie waren verstört, denn jeder hörte sie in seiner eigenen Sprache reden. Erstaunt und verwundert sagten sie, sind das nicht alles Leute aus Galiläa, die hier reden? Wie kommt es, dass jeder von uns sie in seiner Muttersprache reden hört? Wir kommen aus Persien, Medien, Elam, kommen aus Mesopotamien, Judäa und Kappadokien, aus Pontus und der Provinz Asia, aus Phrygien und Pamphylien, aus Ägypten und der Gegend von Kyrene in Libyen, ja sogar aus Rom sind einige Besucher hier. Wir sind Juden von Geburt an, aber auch Fremde, die zum jüdischen Glauben übergetreten sind. Auch Kreter und Araber sind dabei. Wir alle hören diese Leute in unseren eigenen Sprachen erzählen, was Gott Großes getan hat. Erstaunt und ratlos sagte einer zum anderen, was hat das wohl zu bedeuten? Wieder andere spotteten. Die haben zu viel süßen Wein getrunken. Da trat Petrus vor die Menge, zusammen mit den anderen 11 Aposteln. Mit lauter Stimme wandte er sich an die Leute, ihr Leute von Judäa, Bewohner von Jerusalem, lasst euch erklären, was hier vorgeht und hört mir gut zu. Diese Leute hier sind nicht betrunken, wie ihr meint. Es ist ja erst die dritte Stunde des Tages. Nein, was hier geschieht, ist, was der Prophet Joel vorhergesagt hat. Gott spricht, das wird in den letzten Tagen geschehen. Eure Söhne und Töchter werden als Propheten reden. Eure jungen Männer werden Visionen schauen. Eure Alten von Gott gesandte Träume haben. Über alle, die mir dienen, Männer und Frauen, werde ich in diesen Tagen meinen Geist ausgießen. Und sie werden als Propheten reden. Pfingsten Ja, auch da würde ein Wort passen, was seit 2 Monaten immer wieder bemüht wird, Zeitenwende. Eine wirkliche Zeitenwende, die einen wichtigen Punkt markiert, dass Gott nicht länger einen Katalog von Gesetzen gibt und sagt, jetzt reißt alle eure Kräfte zusammen und nehmt mich ernst, indem ihr meinen Willen tut, sondern indem er sagt, ich tue das in euch. Gott hat das mehrfach angekündigt im Alten Testament. Ich will meinen Geist in euch geben, sagt er durch den Propheten Jesekiel. Ich will in euch wirken, ich werde euch ein neues Herz geben, einen neuen Bund schließen, lesen wir bei Jeremia. Gott macht etwas neu, eine wahre Zeitenwende. Gott nimmt Wohnung in Menschen und das bedeutet, dass er, wie es hier heißt, ohne Unterschiede zu uns spricht. Da gibt es nicht mehr eine Kaste von Priestern, von Geistlichen, die haben dann die Einsicht und die geben den anderen weiter, was Gottes Wille ist und die anderen müssen dann tun, was die gesagt haben, sondern dass Gott sagt, nein, ich gebe meinen Geist in euch. Und erstaunlicherweise sagt Gott, da mache ich keinen Unterschied. Da geht es nicht darum, ob einer Mann ist oder Frau, da geht es nicht darum, ob einer jung ist oder alt. All die Unterschiede, die wir so gerne machen, die zählen auf einmal nicht mehr. Und da sitzt jemand vor uns und erzählt uns, was er mit Gott erlebt hat, was Gott ihm gesagt hat. Und wir merken, der mag vielleicht bildungsmäßig nicht ganz so weit gekommen sein wie wir. Der mag vielleicht altersmäßig noch nicht die Hälfte von unseren Lebensaltern haben. Und Gott spricht zu ihm und durch ihn zu uns. Ein paar Beobachtungen an diesem Kapitel. Das Erste, was hier deutlich wird, Gott erfüllt, was er versprochen hat. Er erfüllt, was er sagt. Petrus zitiert hier zum Beispiel Joel 3. Er zitiert es ja, das ist das, was passiert. In den letzten Tagen werde ich meinen Geist ausgießen über alle, Männer und Frauen und Junge und Alte. Das ist neu. Im Alten Testament gab es für einzelne Leute, dass sie vom Geist Gottes ergriffen wurden für eine bestimmte Aufgabe. Und danach hat man sich gewundert, was aus ihnen geworden ist. Gott sagt, nein, jetzt mache ich keinen Unterschied mehr. Jesus hat in Johannes 14, Johannes 16 ausführlich seinen Jüngern erklärt, wie das sein wird, wenn der Heilige Geist kommt, was der tun wird. Das, was ich euch sage, wird er euch erinnern. Er wird das in euch lebendig machen. Er ist der Anwalt, der Beistand, der euch beisteht, der euch vertritt vor Gott und Gott bei euch vertritt. Und Jesus selbst hat ja nochmal in Apostelgeschichte 1, wird das berichtet, gesagt, und das wird in wenigen Tagen passieren. Genau genommen 10 Tage. Ja, an Himmelfahrt hat Jesus das gesagt und Pfingsten ist es passiert. Also Gott hält, was er verspricht. Und was geschieht hier auch durch die Art, wie dieses Ereignis hier geschieht, spricht Gott. Es geschieht dieses Rauschen vom Himmel her. Das kam nicht irgendwo her. Das heißt ausdrücklich, es geschah vom Himmel her. Also Gott macht dabei deutlich, nein, es seid nicht ihr, die eure letzten Kräfte zusammennehmt und etwas verändert. Wir denken oft, wir müssen unsere Kräfte zusammenreißen und solange wir noch können, wollen wir noch irgendwo was bewegen. Nein, Gott sagt, ich werde von meiner Seite, vom Himmel her, will ich handeln. Ich vom Himmel her hören und vom Himmel her handeln. Also dieses Rauschen eines starken Windes. Wind ist deswegen ein Bild, weil sowohl im Hebräischen wie im Griechischen Wind, Hauch und Geist das gleiche Wort ist. Also wenn Gott durch seinen Geist uns in Bewegung setzt, dann ist das ein frischer Wind in unserem Leben. Der Wind schmeißt auch manchmal einiges durcheinander. Manchmal ist so ein Wind ja auch unangenehm. So ein bisschen leichtes Säuseln hat man ja gern, dass man nicht so schwitzt. Aber wenn es dann zu fest wird, dann ist es uns unangenehm. Das ist uns ja nicht so ganz geheuer, wenn dieser Wind Gottes so weht, dass wir uns dass wir es nicht mehr beherrschen, dass wir merken, dass wir es nicht mehr beherrschen. Und das nächste Zeichen, Feuerzungen. Und Feuer steht ja durch die Bibel hindurch immer für Reinigung. Das heißt, Gott reinigt unsere Gedanken. Die Feuerzungen setzen sich auf den Kopf. Das heißt, sie reinigen unsere Denken. Und interessant ist ja auch, dass diese Feuerzungen sich auf jeden von ihnen setzen. Also es gibt nicht den einen, der braucht besonders und die anderen kommen da ungeschoren davon, sondern auf jeden von ihnen. Das heißt, es ist ein reinigendes Handeln Gottes, das in Gemeinschaft hier erlebt wird und trotzdem jedem Einzelnen gilt. Es ist auch so ein Geheimnis am Pfingsten. Der erste Satz ist ja gleich wieder, als sie alle zusammen waren. Ich habe mir so überlegt, wie ist es denn, wenn da einige gesagt haben, oh nee, heute gehe ich ja nicht hin. Seit 40 Tagen treffen wir uns da und jetzt immer wieder mit Jesus und seit 10 Tagen treffen wir uns da zum Beten und so früh am Tag, ich frühstück erstmal, ich gehe dann später mal vorbei. Wir haben es gehört, als Petrus seine Predigt anfängt, ist es 9 Uhr. Das heißt, da war das alles schon passiert. Ich habe mir das so vorgestellt, wie ist es, wenn einige an dem Tag nicht da waren und gesagt, ach nee, ich schaue mir den Gottesdienst hinterher auf Video an. Die hätten das glatt verpasst, oder? Und der Heilige Geist kommt auch nicht irgendwo zu jedem Heim am Frühstückstisch, dass er sagt, doch, macht mal gemütlich, ich verteile die Feuerzungen in der ganzen Stadt, wo ihr gerade seid. Nein, sie kommen alle zusammen. Sie treffen sich als Gemeinde und dort erleben sie es, dass Gott in ihrer Mitte ist und auch in ihnen ist. Also wenn wir sagen, es ist die Geburtsstunde der Gemeinde, dann wird hier etwas ganz Wichtiges deutlich, dass Gott individuell, persönlich uns erfüllen will. Ist kein Widerspruch dagegen, dass die Gemeinde versammelt das erlebt. Sie waren alle zusammen an einem Ort und haben gebetet. Und dann kommt Gott und begegnet ihnen persönlich, reinigend und belebend und erfrischend in ihr Herz und ihren Kopf. Und es geschieht, dass sie in fremden Sprachen reden. Da kann man zweierlei dran ablesen. Zum einen ist es natürlich der Gegenpol zur Sprachverwirrung damals am Turm zu Babel. Da haben sie sich plötzlich nicht mehr verstanden, weil jeder eine andere Sprache geredet hat. Und plötzlich macht Gott deutlich, ich spreche alle Sprachen. Ich spreche in eurer Muttersprache zu euch. Und zugleich macht es aber auch deutlich, dass Gott hier sagt, das ist nicht nur eine Sache für so ein paar Leute in Judäa. Das ist nicht nur für euch bestimmt, sondern das Evangelium gilt allen Menschen weltweit. Und es sind ja hier einige aufgezählt aus der damals bekannten Welt. Fängt gleich mit Persien an, liebe iranische Freunde. Ihr seid die Ersten, die genannt werden. Ja, Gott sagt hier, ich habe mit allen zu reden, nicht bloß mit ein paar wenigen. Und auch nicht nur mit einzelnen Personengruppen, sondern Männer, Frauen, Alte, Junge, alle sind eingeladen und alle sind in der Lage, Gottes Reden zu hören. Gott spricht unsere Sprache und zugleich gilt das Evangelium aller Welt. Was passiert dann noch? Gott befähigt. Wir haben ja Kapitel 1 gelesen, sie waren so im Penthouse versammelt, also Oberstockwerk von einem Haus. Und wenn es da rauscht und wenn da plötzlich ein Windheulen ansetzt, dann laufen die Leute raus und gucken und ruckzuck laufen dann überall Leute zusammen. Und dann kann man sich vorstellen, die Apostel und die Versammelten, die waren da sowieso schon auf dem Dach. Wir hatten also ideale Gelegenheit, um da jetzt irgendwo zu verkünden und zu sagen, was da los ist. Das Erste, was den Leuten auffällt, neben diesen Erscheinungen mit Wind und Feuer, das haben die meisten ja gar nicht mitgekriegt. Sie liefen ja zusammen, als das geschehen ist. Aber was sie gesehen haben, ist, dass Gott diese Menschen verändert hat. Dieser Simon Petrus, der ein paar Wochen vorher noch da im Hof der Magd gesagt hatte, ich kenne den nicht, nein, nein, nein. Der Angst hatte, er könnte ihm ein Haar krümmen und der hat Jesus verleugnet. Der stellt sich jetzt hier vor dieser großen Menschenmenge hin und erzählt ihnen von Jesus. Sie sprechen plötzlich ohne Hemmungen vor einer großen Menschenmenge. Und auch wenn man sich das genau anschaut, die 12 Nachfolger von Jesus fallen ja die 3 Jahre nicht dadurch auf, dass sie ständig irgendwo so Riesengeistesblitze hatten. Wie oft lesen wir, das verstanden sie damals noch nicht. Und sie haben sich darüber unterhalten und haben gefragt, ja, was ist denn das eigentlich? Und jetzt ist schon erstaunlich. Da passiert jetzt etwas und Petrus weiß sofort zu erklären, was das ist. Sagt, das ist das, was Joel 3 vorhergesagt ist. Gott gießt seinen Geist aus. Er versteht das Handeln Gottes zu deuten und verständlich zu erklären. Er muss nicht irgendwo fragen, da müssen wir erst mal beten, was das heißen könnte, was da jetzt passiert, sondern das ist offensichtlich, dieser Mann, der nicht irgendwo groß studiert hatte, der wusste, wo die Fische gefangen werden, der versteht auf einmal geistliche Ereignisse und kann sie verständlich weitergeben. Er erkennt seine Verantwortung. Keiner hat gesagt, hey Petrus, jetzt geh mal vor und predige. Sondern er sagt, die Leute verstehen da unten was falsch und ich muss das jetzt klarstellen. Nein, 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 die sind nicht betrunken. Das heißt also auch das ist eine Auswirkung des Heiligen Geistes, er hat hingehört auf die Menschen. Er hat verstanden, was die Leute missverstehen. Er hat nicht einfach gesagt, ich habe jetzt die große Erleuchtung, ich rede jetzt einfach mal geistliche Wahrheiten, sondern seine Verkündigung geschah im Hinhören auf die Menschen. Und indem er gehört hat, was die da reden, ja, die haben so viel getrunken, nimmt er das auf und antwortet darauf. Was lernen wir daraus für die Kommunikation des Evangeliums? Wir müssen auch wissen, was die Menschen denken um uns herum, was für Fragen sie haben und was sie falsch verstehen. Das passiert hier bei Petrus. Und dann erklärt er verständlich für alle, was da passiert an Pfingsten und was das mit den Leuten zu tun hat. Und es gipfelt darin, dass er einlädt, Jesus nachzufolgen. Lasst auch ihr euch heute taufen und dann könnt ihr auch mit dem Heiligen Geist erfüllt werden. Also das ist eine ganz offensichtliche Veränderung, die in den Nachfolgern von Jesus passiert ist. Und wenn wir sagen, ach, das wünschen wir uns doch auch manchmal, dass die Leute so zusammenlaufen, ganz Homberg zusammenläuft, wenn hier Gottesdienst ist und alle wollen erleben, was hier passiert. Ja, damals ist es daran passiert, dass die Leute gemerkt haben, die Nachfolger von Jesus, die sind verändert. An denen hat Gott gehandelt. Das, was die Leute da in Jerusalem sehen, sind die offensichtlichen Auswirkungen an Petrus und den anderen Aposteln. Gott befähigt uns, Jesus nachzufolgen, befähigt uns, seinen Willen zu erkennen und seinen Willen zu tun. Wenn wir sagen, Pfingsten ist die Geburtsstunde der Gemeinde, dann ist das das wesentliche Merkmal, dass wir befähigt werden, ihm nachzufolgen und seinen Willen zu tun. Der Heilige Geist erfüllte sie alle, lesen wir ja nicht nur hier in Apostelgeschichte 2. Offensichtlich passierte das noch häufiger. Nachdem sie gebetet hatten, der Heilige Geist erfüllte sie alle. Was heißt das eigentlich, erfüllt? Was erfüllt uns? Manchmal wird so der Heilige Geist bezeichnet, wenn man so Wikipedia aufschlägt oder so. Der Heilige Geist ist eine Kraft. Ja, er ist auch voll Kraft, aber er ist nicht nur eine Kraft. Er ist nicht so eine Art Energy Drink, schütte ich dann rein und plötzlich kann ich noch eine Stunde laufen, sondern Jesus sagt, ich lasse euch nicht als Waisen zurück, ich komme zu euch. Es ist schon interessant, dass Paulus auch in seinen Briefen einfach so wechseln kann innerhalb eines Satzes. Der Heilige Geist, der in euch wohnt und das Christus in euch, das ist für ihn gleichbedeutend. Es ist nicht eine Kraft, die uns erfüllt, sondern Gottes Gegenwart, Gott selbst. Er ist es, der uns mit seiner Gegenwart erfüllt. Ein Satz, der mir immer wieder dann begegnet und der mich immer wieder dann anspricht, hat uns vor Jahren schon ein theologischer Lehrer beigebracht. Er hat gesagt, es geht nicht darum, dass wir mehr Heiligen Geist bekommen. Nicht darum, dass wir mehr Heiligen Geist bekommen, sondern dass er mehr von uns bekommt. Wenn wir als Gefäße sind, dann kann man als solch sagen, ja, Gott, du darfst bei mir so den Bodensatz bedecken, ja. Du darfst irgendwo die tiefsten Stellen, die darfst du ausfüllen, aber alles andere möchte ich gern selber Chef sein. Und manchmal mit dem zunehmenden Alter werden diese tiefen Stellen ein bisschen größer, dann sind wir froh, wenn Gott ein bisschen mehr nachfüllt. Aber entscheidend ist, dass Gott uns ganz erfüllt, dass er unser ganzes Leben ausfüllt. Auch da, wo wir lieber sagen, ah nee, da möchte ich nicht so sehr, dass Gott da reinredet. Er ist es, der gegenwärtig ist. Er ist es, der zu uns spricht. Er ist es, der im Gebet uns leitet, der uns im Gebet die Gedanken leitet. Er ist es, der antwortet, wenn wir beten und uns verstehen hilft, was der Wille Gottes ist. Und der uns dann auch motiviert und ermutigt, den Schritt zu gehen, der uns jetzt so völlig unwahrscheinlich erscheint. Es ist niemand anders als Gott selbst, der uns da begegnet. Und das ist das, was unser Leben mit ihm ausmacht, dass er sagt, ich bin doch dabei. Paulus kann mal dann so sagen, kann sagen, ihr seid ein Tempel, der Tempel des Heiligen Geistes. Ihr seid im Grunde wie so ein Bauwerk, das da steht. Und das Bauwerk wird nicht zum Tempel, in dem da irgendwo die Gemäuer möglichst vergoldet sind, sondern es wird zum Tempel, in dem Gott darin wohnt. Euer Körper ist ein Tempel. Und wenn ihr an den Arbeitsplatz kommt, dann kommt Gott in eurer Hülle dahin. Und wenn ihr heimkommt in die Familie, kommt Gott in die Familie, unter eurer Haut. Ja? Und wenn ihr irgendwo hinkommt, in ein Geschäft oder irgendwo auf dem Marktplatz, dann kommt Gott dorthin, in eurer Verkleidung. Er wohnt mitten unter uns und auch in uns. Das ist das Geheimnis von Pfingsten. Amen.